Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es ist eine Sensation, das wurde gestern sehr oft gesagt zum Ankauf des Nachlasses von Rainer Maria Rilke durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Wenn mal nicht Sensation gesagt wurde, dann vielleicht Jahrhunderterwerb oder großes Geschenk an die Republik oder überwältigender Nachlass. So hat das Sandra Richter formuliert, die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs. Der Kritiker und Lyrikkenner Jörg Plath hat diese Sensation für uns verfolgt und jetzt ist er hier im Studio. Guten Tag, Herr Plath.
Guten Morgen.
Es ist ein sehr großer Nachlass, das wurde gestern oft gesagt, Notizbücher, Briefe, Fotos. Weiß man denn schon, ob vielleicht auch ja, unbekannte Gedichte oder andere Texte da drin stecken?
Ja, es wurde auch auf der Pressekonferenz gestern auch schon ein unbekanntes Gedicht gezeigt oder ein Teil von einem unbekannten Gedicht. Bei diesem großen Umfang ist es auch wirklich zu erwarten, 23.000 Blatt Papier. Da werden einige Vorarbeiten, unbekannte Dinge dabei sein. Es gibt ja auch Bücher, die er, obwohl er ja ein großer Reisender war, mitgeschleppt hat, aus verschiedenen, vielen Sprachen, muss man sagen, vom Dänischen übers Russische bis hin zum Englischen und noch einige andere Sprachen. 456 Bücher, eine Fotosammlung mit unbekannten Fotos. Und man spitzt sich auch auf Skizzenbücher, was einen bisher unbekannten Rilke zeigt. Der hat nämlich auch gezeichnet, also ähnlich wie Kafka, an den denkt man auch. Es ist unklar, wie viel LKWs das waren. Ich wüsste das gern. Sonst sprechen die Archivare immer gern von Regalmetern, was ich auch eindrucksvoll finde. Wissen sie aber nicht, weil der Kaufvertrag erst unterzeichnet wurde am letzten Freitag, vor einer Woche.
Und bislang war dieses Archiv eben in Privatbesitz, in Familienbesitz. Das heißt ja, also es war zum Beispiel nicht digitalisiert, das kann so eine Familie natürlich nicht leisten. Was waren sonst die Einschränkungen dieses eben eines Archivs, eines so großen Archivs in Privatbesitz?
Ja, die Einschränkungen sind verschiedene. Das kommt aus dieser Geschichte heraus. Nach dem Tod von Rilke 26 hat die Tochter von Rilke und Clara Westhoff, Ruth Sieber, die mit dem Juristen Sieber verheiratet war, deswegen Ruth Sieber-Rilke, hat den Nachlass nach Weimar geholt und ihn dann 1949 aus Weimar, wo er in der Nähe vom Inselverlag in Leipzig war, dann aus der SBSBZ damals nach Fischerhude bei Bremen gebracht.
Also sowjetische Besatzungszone.
Genau.
Für die Jüngeren zu erklären.
Im Jahr der Gründung der DDR und auch der BRD. Und von Fischerhude bei Bremen ist dann nach dem Tod von Ruth Sieber-Rilke 72 das Archiv in das Privathaus von ihrem Sohn nach Gernsbach gelangt. Und da wurden, das hat dann der Präsident der Rilke-Gesellschaft, Thorsten Hoffmann, sehr schön erzählt, dort wurden die Rilke-Forscher meist freundlich empfangen, aber es gab eben Einschränkungen.
Es war aber so, dass man anmelden musste, was man für ein Thema bearbeitet. Und dann hat jetzt in den letzten Jahren Hella Sieber-Rilke, das ist die Frau von Rilkes Enkel gewesen, die ist jetzt eben im letzten Herbst verstorben. Sie ist dann ins Archiv gegangen und hat geguckt, was ihr einfiel, was man zu diesem Thema vielleicht findet. Niemand hatte in den letzten Jahrzehnten selber Zugang zu diesem Archiv. Und es gab eben auch keine Liste, die man einsehen konnte. Das heißt, man wurde in der Regel sehr freundlich aufgenommen, hat aber keinen Überblick haben können, was es wirklich gibt und was vielleicht an Schätzen da auch noch liegt.
So schildert das Thorsten Hoffmann, der Präsident der Rilke-Gesellschaft, den Zugang zu dem bisher privaten Rilke-Archiv. Jetzt ist es angekauft und da waren einige öffentliche und private Geldgeber beteiligt. Der Bund, das Land Baden-Württemberg, mehrere große Stiftungen. Können Sie denn sagen, wie viel Geld da geflossen ist?
Leider nicht. Das hätte ich auch gerne gewusst, aber üblicherweise sagt man das nicht. Man bewahrt Stillschweigen. Es sind immerhin 7 Geldgeber, davon Wüstenrot-Stiftung, Bertolt Leibinger, also private, Siemens-Stiftung, Kulturstiftung der Länder. Das ist allerhand und das wird wahrscheinlich, ich schätze mal, kein einstelliger Millionenbetrag sein. Das ist aber, glaube ich, berechtigt. Das ist eben ein sehr bekannter Künstler, nicht nur viel gelesen. Er hat auch eine große Bedeutung als Verfasser dieses ersten deutschen Großstadtromans, also die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge und die Duineser Elegien. Der ist eine überragende Gestalt.
Was wird denn jetzt geschehen mit diesem Nachlass? Was wurde da gestern schon angekündigt?
Ja, Sandra Richter hat das auf der Pressekonferenz sehr schön auch gesagt.
Wir werden ihn fein erschließen, das heißt nochmal wirklich jedes Blatt in die Hand nehmen, auch die kleinen, kleinen Blätter. Rilke war ein Meister des Miniaturwerks, kann man sagen. Er hat sehr klein geschrieben, mitunter auf kleine, sehr fragile Zettel. Und das werden wir alles zugänglich machen. Wir werden es digitalisieren, erschließen, aufbereiten für die Forschung. Und das heißt in gewisser Weise auch ein größeren, großflächigeren Zugriff vielleicht bieten, als die Familie es konnte.
Und jetzt gibt es auch noch dazu eine Ausstellung in Marbach 2025 zum 150. Geburtstag von Rilke am 4.12. Die wird dann gehen bis zum 100. Todestag 2026. Da werden wir dann einiges von dem sehen, was bis dahin schon eruiert worden ist. Ich glaube, man kann da wirklich viel erwarten bei so vielen Blättern. Dann gibt es ja auch die Erinnerung daran, dass ja die Brief an einen jungen Dichter, also diese wirklich ein großer Verkaufserfolg, ja auch einst aus dem Nachlass erschienen ist von Rilke. Und wir haben auch einiges zu erwarten über die soziale Seite dieser dichterischen Produktion, denn er war ja, heute würde man sagen, gut vernetzt, nicht nur mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch mit Architekten, etwa mit Möbelgestaltern wie van der Velde. Und er war vernetzt mit dem Adel, der seine Existenz ja mäzenatisch finanziert hat. Das gibt auch viele Verknüpfungen mit anderen Personalnachlässen in Marbach, also mit dem Inselnachlass, mit vielen Künstlern, die bereits in Marbach liegen. Das wird einiges geben. Und es gibt manche Legenden, die erschüttert werden. Das muss man auch sagen. Denn die Duineser Elegien etwa, die sind ja entstanden auf dem Schloss Duino bei Triest am Mittelmeer. Und Rilke hat gesagt, er habe mehrmals Stimmen gehört, die von ihm zu ihm sprachen. Und er habe dann einen Orkansturm erlebt. Er habe mehrere Tage nicht essen können und nur geschrieben. Und er habe nach diesen schweren, inhaltsreichen Elegien dann auch noch gleich die 55 Sonette an Orpheus geschrieben. Aber auf der Pressekonferenz gestern hat Ulrich von Bühle aus dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach gezeigt, eine Seite aus den Notizbüchern. Und da gibt es eine Zeile, die so eigentlich in den Elegien gar nicht auftaucht. Das heißt, er hat daran gearbeitet. Er hat diese Texte dann auch noch geformt. Das wurde nicht einfach nur zu ihm gesprochen von oben. Mhm. Also das Göttliche, das Genie, das bekommt Erdenhaftung.
Durch den Rilke-Nachlass, der jetzt ins Deutsche Literaturarchiv Marbach umzieht, die Sensation für uns beobachtet von Jörg Plath.